So, ich begrüße jetzt ganz herzlich Diana Redflower. Schön, dass du mal wieder bei mir im Talk bist. Ist ja schon eine ganze Zeit her, seit wir geschwatzt haben.
Genau, ich habe gesehen, das waren 3 Jahre.
Oh, okay. Ja,
Hat
ich
man
hatte
gesehen?
ja eine ganze Zeit Pause gemacht auch und ja, bin jetzt quasi wieder da, wieder am Start und habe so ein bisschen geguckt, wen ich da mal von den Leuten von früher noch kontaktieren kann. Und habe mich daran erinnert, dass wir eine recht witzige Lesung damals hatten und habe gedacht, ich frage dich einfach mal, ob du vielleicht Lust hast, dass wir das nochmal machen. Du bist Musikerin und jetzt soll es ja vor allem um die Arbeit als Autorin gehen. Autorin seit wann?
Angefangen habe ich 2016 im Edition Passhaus Verlag meinen ersten Roman veröffentlicht, Jorge, Pinguin im Kopf. Und geschrieben habe ich allerdings schon etwas länger davor.
Hattest du vorher schon, sagen wir mal, so Fingerübungen so als Jugendliche oder so kleine Kurzgeschichten oder so, oder war das wirklich so dein erstes Mal, weil dass du so eine Geschichte selbst geschrieben hast?
Davor ist eine Kurzgeschichte von mir veröffentlicht worden. Ich weiß nicht mehr, wie der Verlag hieß, im Zusammenschluss von Bochumer Studierenden, und es war Pandoras Box. Eine einzelne Kurzgeschichte in einer Anthologie. Davor habe ich natürlich auch schon geschrieben, aber das ist dann im privaten Rahmen gewesen.
Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, ist eine Anthologie eine Sammlung von Geschichten in einem Band von verschiedenen Autoren und meist irgendwie zu einem bestimmten Thema. Ist das richtig?
Genau.
Okay. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie diese Anthologie, diese Zusammenarbeit denn so zustande kam und wie alt du damals warst? Also wie lange das her ist?
Also das Datum habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber eine Liste von meinen Veröffentlichungen findet sich auf meiner Website. Da kommt man über www.jana mit 2 A vorne minus redflower wie die rote Blume auf Englisch.de. Also www.jana-redflower.de, auf die einzelnen Unterseiten. Da gibt es dann auch mich als Autorin, kann man dann anklicken, und da ist dann direkt die Liste, wo aufgeführt ist, wer, wann, wie, mit wem ich veröffentlicht habe. Und das war die Treibgut-Autorenvereinigung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von, wie gesagt, der Bochumer Uni. Und wir hatten uns da kennengelernt, eigentlich, glaube ich, weil ich bei den Poetry Slams Musik gemacht habe.
Bist du selber auch schon bei Poetry Slams aufgetreten oder nur als Musikerin?
Nur als Musikerin, und ich habe einmal versucht, aus Jorge zu lesen, aber das geht nicht, das ist ein anderes Format. Also man kann nicht einfach Kurzgeschichten da lesen. Das, ne, ist ein anderes, ja, nicht Medium, aber ein anderes Format, ja, tatsächlich.
Ja, ich gehe selber gern zu Poetry Slams, deswegen wurde ich ein bisschen hellhörig, als du das erzähltest. Was ist denn so deine letzte Veröffentlichung, die du gemacht hast? Vielleicht magst du uns das ja noch erzählen.
Diesen Herbst kommt Katharina raus. Ein Horrorroman, auch wieder im Edition Passers Verlag. Das genaue Veröffentlichungsdatum kann ich noch nicht sagen, weil es noch nicht ganz genau feststeht, aber es wird diesen Herbst passieren. Also diesmal wieder im Horrorgenre, wo ich ja auch schon einige Sachen gemacht habe.
Ich meine, dass du während der Corona-Zeit auch irgendwie so einen Roman hattest, der so ein bisschen dystopisch war, wo ich dann damals schon sagte, wo wir, glaube ich, uns damals darauf einigten, dass das irgendwie so ein bisschen surreal auf einmal dann geworden ist, ne?
Also surreal würde ich jetzt eher Jorge bezeichnen, die Geschichte. Aber Dystopien schreibe ich tatsächlich mit großer Leidenschaft. Als ich das erste Mal Brave New World und 1984 gelesen habe, wusste ich, ich muss sowas machen, und damit beschäftige ich mich auch die ganze Zeit.
Brave New World ist Schöne neue Welt von Aldous Huxley, richtig?
Ja, genau.
Du schreibst also Dystopien. Kann das nicht ganz schön, manchmal ganz schön runterziehen, wenn man sagen wir mal, so negative Dinge schreibt, oder wird man eher so die negativen Energien dabei los? Was würdest du dazu sagen als Autorin?
Ich würde sagen, Letzteres. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass ich dann wenigstens was aussage. Also das muss ja auch mal gesagt werden. Irgendwelche Spekulationen, wie es in der Zukunft werden könnte. Es ist ja auch im Cypher-Bereich eigentlich immer gesellschaftskritisch, und dadurch lasse ich dann Dampf ab. Also ich mache das über die Kunst. Ansonsten nicht so, ne? Das andere machen irgendwelche Posts auf Social Media, aber ich finde dann, bei Social Media mache ich lieber konstruktive Dialoge mit anderen Leuten, und weil da gibt es schon genug Negatives, man muss sich ja nicht gegenseitig runterziehen. Da unterstütze ich immer die anderen. Und wenn ich dann das Negative rauslassen will, dann packe ich das in die Geschichten.
Wie kommst du denn so auf deine Ideen? Wie lange schreibst du so ungefähr so an einem Buch?
Also ich schreibe nicht besonders schnell. Das heißt maximal eine DIN A4-Seite, aber ich schreibe regelmäßig, wenn nichts Größeres dazwischen kommt, jeden Tag. Und Ideen habe ich immer. Es ist nur so, dass ich sehr perfektionistisch bin beim Schreiben und sehr viel direkt durchkorrigiere und auch bevor ich irgendein Manuskript abgebe, das sehr oft durchkorrigiere. Deswegen dauert das ein bisschen länger.
Perfektionismus kann ganz schön verteufelt sein, ne? Könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Ja, das ist, muss ich immer die Waage halten. Aber ich finde, dass es ein Manuskript schon gut tut, wenn man da reflektiert, auch dran geht, auch selber schon als Autor. Man braucht natürlich immer einen Lektor noch, der einem nochmal einen Spiegel vorhält. Aber man muss ja nicht jetzt, also das, was man selber schon aufräumen kann, dann dem auch noch zumuten. Ne?
Hast du denn selber auch schon Lektorat gelesen?
Nee, das noch nicht.
Von deinen Büchern, die du bisher geschrieben hast, gibt es da einen Favoriten?
Ich mag am liebsten Die Vögel, also Der Tag, an dem die Vögel schwiegen. Meine erste Dystopie. Und ja, ich meine, Jorge hat tatsächlich noch einen Auftritt, weil ich Jorge sehr gerne mag an sich und deswegen auch nicht ganz in der Schublade verschwinden lassen wollte, trotz meiner dystopischen Ausflüge. Deswegen erscheint jetzt auch im, wie ist der genaue Name, Edition Roter Drache ist, glaube ich, der offizielle Name. Nagel mich jetzt nicht drauf fest. Und das ist über das Fantastik-Autoren-Netzwerk und ich durfte die Figur Jorge dann nochmal verwenden für eine Kurzgeschichte. Es geht darum, dass uns Figuren in unserem Kopf, die Bestia Mentis, dass die uns beeinflussen beim Schreiben. Und genau das wird mit Jorge gezeigt. Das heißt, Jorge ist dann in meinem Kopf. In dem Debütroman ist er ja in Pers Kopf, also von der Hauptperson aus dem Roman, aber diesmal schlüpft er wirklich in meinen Kopf. Auch nicht nett.
Also in deinen Kopf? Also du erzählst aus deiner Sicht?
Ja, genau.
Das klingt ja verrückt.
Ja, das ist aber gar nicht so abwegig bei Autoren. Also man setzt sich sowieso immer mit seinen Figuren auseinander. Ja. Die machen oft das, was sie wollen. Man steigt in die Geschichte ein und dann entwickeln die ein Eigenleben.
Das ist spannend. Weil gerade diese Frage wäre mir jetzt als nächstes in den Sinn gekommen. Im Grunde genommen hast du sie schon beantwortet. Sebastian Fitzek hat nämlich mal gesagt, einer der bekanntesten Thriller-Autoren hier in Deutschland, dass Figuren sich verselbstständigen. Ein guter Böse wird, ein böser Gut wird und man im Grunde genommen manchmal gar nicht so richtig weiß, wo geht die Reise hin. Und das erlebst du genauso?
Ja.
Hast du denn eigentlich, bevor du ein Buch schreibst, schon ungefähr einen Plan, wie es ausgeht? Oder könnte es theoretisch passieren, dass du erst irgendwie sowas wie, sagen wir mal, wie ein Happy End planst und am Ende sind alle tot?
Auch nett, dass du es so rum erwähnst. Ich habe tatsächlich angefangen, mehr zu plotten in der letzten Zeit, weil ich mir damit ein bisschen Überarbeitung am Ende spare.
Ganz kurz für die Hörer und jetzt vielleicht auch für mich. Was ist Plotten genau?
Die Handlungsstränge aufzuzeichnen.
Ach, so ähnlich wie, wenn man einen Film dreht, dass man so ein, wie nennt sich das hier? Bitte?
Ein Drehbuch.
Nee, das mit den Bildern meinte ich.
Ach so, ja, ein Chart, aber ja, also schon ein bisschen detaillierter. Also ich habe jetzt auch eine Kapitelübersicht gemacht. Ganz am Anfang brauchte ich das noch, da habe ich aber auch mit Notizbüchern geschrieben. Da brauchte ich das, dass ich selbst aus mir heraus spontan irgendeine Szene geschrieben habe und die habe ich dann danach zu einer Handlung verknüpft, aber das nicht chronologisch geschrieben. Das erfordert jedoch sehr viel Überarbeitung am Ende. Dann bin ich dahin gekommen, dass ich jetzt ein bisschen stringenter arbeiten kann. Also man lernt ja auch dazu, während man schreibt immer weiter. Und weil mir die Finger mittlerweile so wehtun beim Schreiben per Hand, bin ich auf Tastatur umgestiegen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das geht mir auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel länger einen Brief schreibe oder so. Man merkt das relativ schnell in der Hand. Das kann ich sehr gut bestätigen. Du sagtest, dass du plottest. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es auch relativ schwierig ist, alles im Blick zu behalten. Ne? Weil wenn man eine Person, sagen wir mal, du beschreibst eine Person auf eine bestimmte Art, sagen wir mal, die hat rote Haare und bewegt sich auf eine bestimmte Art und in einer anderen Szene widerspricht sich das irgendwie. Ich meine, der aufmerksame Leser, ich wahrscheinlich nicht, aber der richtig aufmerksame Leser, der wirklich das richtig verinnerlicht hat, der wird dann wahrscheinlich erstmal sagen, du, das passt irgendwie nicht. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, sowohl den Plot, die ganzen Verwicklungen, als auch die ganzen Figurenzeichnungen im Auge zu behalten. Wie siehst du das?
Ich finde das auch total schwierig. Das ist einer der Hauptgründe, wieso man Lektorat braucht, weil man eben den Überblick verliert und selber sich aber in seinen eigenen Sachen so verrennt, dass man keinen Überblick und keinen Abstand mehr hat. Und gerade dann, wenn man das in seinem tiefsten Inneren schon alles weiß und voraussetzt, dass jeder andere das auch wissen muss, dann passieren die schlimmsten Dinge. Die Sache mit den roten Haaren und oder dann, dass es dann braune Haare werden, das ist ein Klassiker. Dafür hat man auch schon allein Testleser, also das zum Beispiel habe ich mal gemacht. Also ich war Testleserin schon ein paar Mal für andere Autoren und tatsächlich ist es mir nach 200 Seiten oder so noch aufgefallen, dass die Augenfarbe sich geändert hatte. Oh, aber okay. Ich muss auch sagen, ich bin nicht immer gleich aufmerksam als Leser. Mhm. Also das war dann auch ein Glücksfund. Ne? Das kann auch sein, dass es an 10 Leuten vorbeigeht, ein Fehler, und dann irgendwann fällt er dann dem ersten Leser auf, wenn das Buch veröffentlicht ist, obwohl man 10 Leute hat drüber lesen lassen. Sowas gibt es immer. Es gibt immer irgendwo Fehler. Ich habe noch kein Buch gesehen, was keinen Rechtschreibfehler hat.
Wollte ich gerade sagen, was ich sehr spannend finde, ist, egal wie gut das Lektorat ist, Bücher haben eigentlich fast immer standardmäßig irgendwo Rechtschreibfehler. Das ist mir früher gar nicht bewusst gewesen, aber es ist passiert tatsächlich. Es gibt bestimmt auch Leute, die so sich den Spaß daraus machen, wie bei Filmfehlern, diese Fehler zu suchen.
Das stimmt, allerdings finde ich die nicht ganz so lustig wie Filmfehler. Also die, ob da jetzt ein Haar mehr ist oder eins weniger, ist jetzt nicht so unterhaltsam, ne?
Das ist richtig, erst denn es, das Wort wird auf eine Art irgendwie komisch dadurch, schräg, oder der Zusammenhang ändert sich auf einmal in eine ganz andere Richtung.
Das stimmt. Das ist mir heute noch aufgefallen, aber ich kriege es nicht mehr zusammen, wo jemand versucht hat, einen Witz zu machen auf Facebook mit einem Wort, was zwei Bedeutungen haben sollte, aber es war falsch geschrieben. Das eine wäre zusammengeschrieben gewesen und das andere wäre auseinandergeschrieben gewesen. Und deswegen hat der Witz überhaupt nicht mehr funktioniert, aber ja.
Dazu muss ich allerdings sagen, meine Rechtschreibung ist zwar ganz gut, aber dieses zusammengeschrieben, auseinandergeschrieben und heute Morgen und so. Ich habe das Gefühl, dass das so gefühlt tausendmal geändert worden. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Du verlässt dich ja wahrscheinlich nicht komplett auf den Lektor oder die Lektorin. Sitzt man teilweise auch schon mit dem Duden irgendwie da oder schlägt das dann im Internet nach oder so, wenn man sich nicht ganz sicher ist? Kommt das öfter vor?
Das mache ich im Internet. Ich mache jetzt nicht so viele Rechtschreibfehler, wobei das Zusammen- und Getrenntschreibung eine der schwierigsten Sachen ist, wie ich finde. Mein Klassiker ist Kamin. Ich kann es mir einfach nicht merken, ob Kaminrot oder Kamin mit R geschrieben wird, weil ich die Wörter, also ich kenne das Kaminrot länger, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, der Kamin wird mit R geschrieben, aber das müsste ich jetzt schon wieder nachgucken. Also ich sehe mich regelmäßig, wenn ich einen Kamin in meiner Geschichte habe, nachgucken, ob da ein R hinkommt oder nicht. Das Kaminrot ist genau das andere dann. Also das hat dann entweder ein R oder kein R. Also nicht wie der Kamin. So. Und was mir sonst noch schwerfällt und was ich aber am Anfang nicht gemacht habe, ist Synonyme finden. Also wenn man fünfmal das Gleiche hat, dann fünfmal verschiedene Wörter dafür zu nehmen, dass es nicht sich wiederholt, das finde ich schwierig. Es gibt auch für manche Sachen nur zwei Wörter und dann wird es richtig schwer. Also da sitze ich dann öfter im Internet und sage so Synonym für so und so.
Gut, lass uns eine kleine Musikpause machen. Danach reden wir dann noch weiter und es gibt auch noch eine kleine Lesung für euch. Freut euch auf Jorge, den Pinguin im Kopf. Bis gleich dann.